Test, Test, hört man mich? Schön. Also, schönen guten Morgen auch von mir. Micha, schön, dich mal wieder am Bass zu hören. Mensch, das war schon eine Zeit her. Das Einzige, was ich verpasst habe, ist dein Nintendo-Aufwärmspiel, aber das kommt bestimmt irgendwann noch. Auch von mir erstmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich darf euch heute meine Gedanken zur Jahreslosung mitteilen, beziehungsweise mit euch teilen, und ich wünsche mir auch, dass ihr euch auch ein paar Gedanken dazu macht, was natürlich immer ganz wichtig ist, weil wenn ihr euch keine Gedanken dazu macht, dann fühlt sich das so ein bisschen nutzlos an, was ich hier mache. Christian hat schon mal angefangen, ich dachte am Anfang, erst gibt er mir die Predigt ab und dann hält er sie doch. Deshalb muss ich mir jetzt ein paar andere Blickwinkel ausdenken, beziehungsweise werde ich das ein bisschen anders angehen, als der Christian es gemacht hat. Und zwar gucke ich mir mit euch zusammen auch den Kontext an, wo dieser Vers steht, beziehungsweise ein paar Verse vorher, ein paar Verse nachher. Und mir sind da so ein paar ganz interessante Sachen aufgefallen. Macht euch nicht zu viel aus diesem Titel, den ich da hingestellt habe. Ich mag Wortspiele und das hat sich so ergeben. Am Ende werdet ihr auch sehen, warum. Aber viel mehr muss man da jetzt auch nicht hineinlesen. Kommen wir erstmal zu Punkt 1, und zwar zu der Losung an und für sich, also zu dem Losungsvers. Christian hat ihn schon vorgelesen, er steht in Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wie geht euch das, wenn ihr das lest? Das ist auch irgendwie ziemlich deutlich, oder? Kurz nicken, kurz nein. Nicht, ist nicht deutlich. Für mich war das irgendwie so, vom ersten Blick offensichtlich. Also, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sind sehr deutliche Worte, da braucht man ja nicht viel zu überlegen. Es ist doch eine wunderbare Zusage, dass wenn wir zu Jesus kommen oder wenn jemand zu Jesus kommt, wird er nicht abgewiesen, er wird aufgenommen. Jesus ist für jeden da. Komm, lesen wir nochmal. Alles oder alle, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Was meint er eigentlich mit alles? Oder wer ist alle? Was sind das wirklich alle? Oder sind es alle, die der Vater mir gibt? Und wer gehört zu dieser Gruppe mit den allen? Oder mit diesem wird zu mir kommen? Bin ich nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, zu Jesus zu kommen? Warum steht hier, die der Vater mir gibt? Warum steht das so? Und warum steht da nicht alle, die einfach zu mir kommen? Und dann spricht er von hinausstoßen. Wo würde er uns hinausstoßen können? Wovon spricht er da? Je näher man sich diesen Vers anschaut und je öfter man sich ihn durchliest, desto mehr Fragen tauchen auf. Dabei sah die Aussage doch am Anfang so offensichtlich, so deutlich aus. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir als Christen oft machen. Wenn wir uns mit der Bibel befassen, dann sehen wir einen Vers, da steht eigentlich klipp und klar, was gemeint ist, beziehungsweise liest es sich so. Und dann lesen wir nochmal und dann fangen die Fragen an. Was ist damit gemeint? Warum wird der Vers plötzlich undeutlich? Woran liegt das? Warum ist das so? Und da hilft uns vielleicht, wenn wir mal uns die Verse davor angucken. Und zwar ab Vers 32. Das habe ich jetzt so ein bisschen willkürlich ausgewählt, aber ich denke, darin steht schon einiges, was wir gebrauchen können, um auf eine Antwort zu kommen. Da sprach Jesus zu ihnen, also zu einer Menschenmenge: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Naja, beruhigend ist es jetzt nicht, aber man sieht da eine gewisse Ähnlichkeit. Und zwar, dass die Personen, die bei Jesus waren, oder die Menschen, die bei Jesus waren, irgendwie haben sie es auch nicht verstanden. Sie hatten ihn vor der Nase, sie haben ihn live erlebt. Sie konnten seine Mimik sehen, sie konnten seine Gestik sehen. Sie konnten ihn wahrscheinlich riechen. Sie konnten, wenn sie wollten, ihn anfassen. Aber sie haben es nicht verstanden. Als ich Vers 34 gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ihr denkt da einfach ein bisschen zu weltlich. Gebt mir alle Zeit dieses Brot, steht da, oder sagen sie da. Die denken wohl, das ist so wie bei Mose, dass Jesus jetzt wieder Manna gibt und dass man nicht mehr hungern braucht, dass irgendwie die weltlichen Sorgen damit vom Tisch sind und man kann sich auf was anderes konzentrieren als auf die Beschaffung von Nahrungsmitteln. Aber Vers 36, glaube ich, sagt es noch ein bisschen deutlicher, und zwar, ihr habt mich gesehen und habt nicht geglaubt. Wie kann das kommen? Wie kann es dazu kommen? Ein kleiner Exkurs in unsere Welt oder wie wir die Welt wahrnehmen. Ich denke nämlich, es liegt daran, dass wir so programmiert sind oder so geschaffen sind, dass wir die Welt in zwei Dimensionen wahrnehmen. Zum einen sind es die Sinne, die kennen wir alle, schmecken, fühlen, mal gucken, ob ich das alle zusammenkriege, sehen, was habe ich da noch? Kann mir jemand helfen? Hören und riechen, genau. So nehmen wir die Welt wahr, so wird die Welt für uns Realität. So nimmt die Welt Gestalt an und sie wird greifbar. Die zweite Dimension ist das Denken, das logische Schlussfolgern. Wir können komplexe Zusammenhänge begreifen, dadurch, dass wir einfach Gedanken aneinander hängen und unser Gehirn imstande ist, daraus etwas Verständliches zusammenzustellen. Und dadurch wird auch die Gedankenwelt, die Sprachenwelt, das, was wir im Kopf bewegen, für uns greifbar und es erscheint sinnvoll. So wird die Welt für uns fassbar. Was Jesus hier in diesem Vers beschreibt, ist etwas, das wir mit unseren Sinnen und mit unserem logischen Denken nicht begreifen können, glaube ich. Obwohl er bildliche Sprache verwendet, wie Nahrung, also das Brot, und auch etwas sagt, das man zu einem sinnvollen Satz oder als sinnvollen Satz erkennen kann, ist es nicht zu begreifen. Den Gedanken, ich habe hier mal geschrieben, den er spinnt, aber es ist ja nicht gesponnen, der ist schwer durch rationales Denken zu begreifen. Er ist unfassbar. Wir können ihn nicht fassen. Und dadurch wird dieser Satz oder wird diese Aussage, diese Zusage auch erstmal keine Realität für uns. Denn es ist etwas, was wir nicht begreifen können. Das ist übrigens auch mit anderen Stellen der Bibel, so habe ich gemerkt. Oft kommt man an seine Grenzen, man liest eine Stelle und denkt sich so, das kann nicht sein. Also das ist total unlogisch, unsichtbar, also vor allem, ja, Gott ist ja unsichtbar, wie soll man ihn denn fassen? Und da tut es ganz gut, wenn wir uns das hier einmal so durch den Kopf gehen lassen und vielleicht auch das so als Anleitung mitnehmen für das kommende Jahr, wenn wir an Bibelstellen herangehen. Aber wie schaffen wir es denn, wenn wir die Bibel lesen, wie schaffen wir es oder wie können wir es hinbekommen, dass so etwas Realität wird, was eigentlich unfassbar ist? Behaltet mal den Vers 36 im Kopf, das ist der letzte unterstrichene, auf den möchte ich nachher noch einmal kurz zurückkommen. Aber erstmal lesen wir ab Vers 38 bis 40. Hier sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Entschuldigung, manchmal versagt mir noch ein bisschen mein Husten, beziehungsweise mein Hals. So, zurück. Also, wir dürfen hier immer noch behalten, Jesus ist hier noch nicht gestorben, Jesus ist hier noch Mensch. Er kennt, was es heißt, die Welt über die Sinne wahrzunehmen. Er kennt, was es ist, logische Gedanken zu fassen. Und doch sehen wir in Vers 38 etwas, das uns der Antwort etwas näher bringt. Und zwar sein Gehorsam über Gott, gegenüber Gott. Was heißt hier Gehorsam gegenüber Gott? Er stellt den eigenen Willen zurück und stellt den Willen Gottes vor sich, vor den eigenen Willen. Jetzt könnte ich hier einen Block einbauen, darüber philosophieren, dass Gehorsam ein altes und überholtes Konzept ist. Aber das mache ich nicht, denn Gehorsam ist notwendig, glaube ich. Das brauchen wir, wenn wir Gottes Wort begreifen wollen. Und ich weiß, wie schwer es ist, denn mir geht es oft so, dass wenn ich meinen eigenen Willen zurückstellen soll, das passt mir einfach nicht. Denn Gott hat, ja, irgendwie hat Gott nicht den Willen, den ich habe. Und das stört mich. Und da möchte ich dann gerne dickköpfig sein. Aber gerade darum geht es heute. Gerade das hat Jesus uns gezeigt, dass er es nicht macht. Wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir an Gott glauben, dass Gott für uns Realität werden soll, dass das, was er durch seinen Sohn am Kreuz gemacht hat, wenn das Realität werden soll, dann braucht es Gehorsam gegenüber Gott. Und zwar, dass wir seinen Willen vor allen anderen stellen. Wir könnten jetzt, denke ich, noch ein bisschen länger über Gottes Wille sprechen. Kurz gesagt, der Wille Gottes ist, dass wir seine Gebote halten und an die Erlösung durch seinen Sohn glauben. Da denke ich mal, können wir dieses Jahr vielleicht noch die ein oder andere Predigt dazu machen. Aber ich denke, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Jetzt sollte es eigentlich klappen mit dem Begreifen. Aber da kam mir der Gedanke, das Gehorsamsein ist ja von sich aus gar nicht so einfach. Und jetzt kommt auch der Vers 36, den ich erst erwähnt habe, nochmal zum Ziehen. Und zwar hat er da gesagt, ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Hier steht nämlich drin, dass Glaube der Schlüssel, dass Glaube der Grundstein für die Beziehung an Gott ist. Damit beginnt alles. Die Entscheidung zu glauben, dass Gott unser Gott ist, dass er real ist und das, was er sagt, wahr ist, das legt das Fundament dazu, dass wir diese Bibel begreifen können, dass wir sie fassen können. Die Entscheidung zu glauben, die liegt bei uns. Die können wir jeden Tag von Neuem machen. Die müssen wir sogar jeden Tag aufs Neue machen. Wenn wir das tun, wird uns die Bibel trotzdem noch hier und da unfassbar erscheinen. Aber durch den Gehorsam, dass wir Gottes Willen vorne anstellen und aus dem Glauben werden die Fragen irgendwann sich klären. Oder wir werden auch damit zurechtkommen, dass Fragen auch mal offen bleiben können. Anhand der Jahreslosung möchte ich euch heute ermutigen oder euch heute, ermutigen, glaube ich, ist das richtige Wort, dass wir in diesem Jahr mit dem Vorsatz starten, das Unfassbare zu greifen, indem wir glauben, indem wir Gottes Willen entdecken durch das Lesen der Bibel und durch das Wirken des Heiligen Geistes, den er uns als Unterstützung geschickt hat. Um sowohl das Wort der Bibel als auch den Heiligen Geist wirksam werden zu lassen, hat uns Gott das Gebet als Werkzeug gegeben. Nutzen wir es. Nutzen wir das am Mittwoch als Gemeinde, nutzen wir es zu Hause, nutzen wir es in den Hauskreisen oder Freundeskreisen. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen seid. Ich hoffe, dass ich euch einen etwas anderen Blick auf diese Jahreslosung oder beziehungsweise ja, vielleicht auch mal einen anderen Gedanken zu dieser Jahreslosung mitgeben konnte, mit dem ihr was anfangen könnt. Und wenn das für dich heute irgendwie interessant geworden ist, du aber mit dem Glauben nicht viel anfangen kannst, dann möchte ich auch dich einladen, dass du Kontakt suchst, entweder zu jemandem aus der Gemeinde oder einfach unseren Pastor anrufst, unserem Pastor eine E-Mail schreibst und ihn Fragen stellst. Fragen, die dir gekommen sind. Wenn du keine Bibel zur Hand hast, frage ihn erstmal nach einer Bibel. Ansonsten frage ihn zu den Sachen, die dir in der Bibel aufgefallen sind. Und vielleicht kommt dir ein gutes Gespräch und vielleicht können wir dich demnächst bei uns begrüßen. Denn so wie Jesus die nicht abweist, die zu ihm kommen, so soll es auch uns ein Anliegen sein, die nicht abzuweisen, die zu uns kommen. Das, was ich euch heute gesagt habe, ist zwar kurz, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch in einer Weise hilft, dass ihr ermutigt werdet, euer Glaubensleben noch einmal zu hinterfragen und noch einmal neu zu starten. Und dieses Jahr eine wirklich gesegnete Zeit mit dem Bibellesen, mit Beten, mit Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott habt. Und das ist mein Wunsch für euch. Amen.